Rainer Wörz hat seiner Bibelarbeit die Stelle aus 3. Mose 23, die Verse 15 bis 21 zugrunde gelegt. Ich lese nach Luther. Demnach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen, bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage. Ihr sollt zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer, 2 Zehntel feinem Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Und ihr sollt herzubringen neben eurem Brot 7 einjährige Lämmer, ohne Fehler, und einen jungen Stier und 2 Widder. Das soll des Herrn Brandopfer sein, mit ihrem Speisopfern und Trankopfern als Feueropfer zum geliebten Geruch für den Herrn. Dazu sollt ihr Opfer einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Dankopfer. Und der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen, damit samt den Erstlingsbroten und den 2 Lämmern vor dem Herrn. Das alles soll als ein Schwingbrot dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Ich bete. Herr lieber Vater, dein Wort hat Gültigkeit. Auch heute noch, immer wieder, auch aus dem alten Bund sprichst du. Und du sprichst auch heute zu uns und lässt uns immer daran teilhaben, was du zu uns heute sagen möchtest. Lass uns Hörende sein, Wahrnehmende sein, was du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns reden möchtest. Lass uns offen sein, was du jetzt hineinsprechen möchtest in unsere Gegenwart. Und bevollmächtige jetzt Rainer Wörz, auch mit deinem Wort, mit deinem Heiligen Geist es uns zuzurufen, auszulegen, und lass uns offen sein, vom Verstand, vom Herzen her, und lass uns dich erleben in deinem Wort, wie du zu uns sprichst, durch deinen Heiligen Geist. Wir loben und preisen dich und geben dir darüber die Ehre. Amen.
Ja, wir sind beim Festkalender Israels und ich will die Spur nochmal aufnehmen. Wir haben heute nicht nur Shavuot als Thema, sondern auch das Omerzählen. So ein bisschen wie beim letzten Mal, wenn ich gefragt hätte, sind die Tage der ungesäuerten Brote und was ist das Fest der Erstlingsgabe, dann hätten wahrscheinlich die wenigsten mir sagen können, zumindest exakt, was das ist. Das sind eigentlich Themen, die nie oder kaum behandelt werden. Und so ist es sicherlich auch mit dem Omerzählen. Am bekanntesten ist noch Lag BaOmer am 33. Tag, wo in Israel dann vor allem in den orthodoxen Vierteln so Feuer angezündet werden, aber Omerzählen und Shavuot. Aber wir müssen den Faden aufnehmen, weil ich denke, diese prophetische Festordnung, die lebt auch davon, dass man die Systematik erkennt. Man sieht in den Festen den Heilsplan Gottes. Es ist vorgeschattet, wie Gott die Welt erlöst und zum Ziel führt. Und darin enthalten auch die Gemeinde, Israel und die Völker. Wir haben beim ersten Mal, keine Angst, es wird nicht lang werden, wir haben beim ersten Mal gesehen, dass es Gottesfeste sind. Heilige, ihm zugehörende, ihm wichtige Feste, Feste der Begegnung, der Besinnung, der Ruhe, der Freude, des Atemholens in seiner Gegenwart. Und das brauchen wir. Wir haben uns dann zweimal über den Sabbat Gedanken gemacht. Wir haben den Schöpfungssabbat angeschaut, der kein Sabbatgebot enthält, sondern feststellt, dass Gott einen Siebner-Rhythmus in die noch ungefallene Welt geprägt hat, dass er aufhörte mit Schaffen nach neuer Art, Weltschöpfung vollendet und jetzt beginnt die Weltgeschichte. Auch im gefallenen Zustand ist dieser Siebner-Rhythmus tief eingefräst, eingestanzt in Geist, Seele und Leib der Menschen und auch in die Seele und eben auch in den Körper der Kreatur. Wir haben dann den Wochensabbat betrachtet, das ist das Gebot, das nur Israel gegeben ist, den Sabbat vorschriftsmäßig zu halten. Ein Siebner-Rhythmus ist gut, Aber es ist jetzt in dem Sinn kein Gebot Gottes. Aber bei Israel haben wir als eines der 10 Worte das Sabbatgebot. Dann haben wir gesehen, dass der Sabbat ein Modell ist für den Heilssabbat. Dass das, was grundlegend am Sabbat von Gott beabsichtigt ist, zutiefst nur in Christus erfüllt ist. In Gemeinschaft und Frieden vor Gott und mit der Familie zu leben und mit anderen Menschen. Heilssabbat. Und in diesem Sinn ist auch noch ein Sabbat für das Volk Israel übrig. Sagt der Hebräerbrief, sie sind noch nicht in die Ruhe eingegangen, Hebräer 4, weil sie noch nicht in die geordnete Beziehung des Shalom mit Gott gekommen sind, was allein durch den einzigen Weg möglich ist, Jesus, der Christus ist. Wir haben gesehen, dass es am Ende der Tage geschehen wird, wenn sie nach dem rufen in der Drangsal Jakobs, den sie durchstochen haben, und dass mit der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit das Sabbatjahrtausend beginnt. Also dass wir 1000 Jahre auch als Woche verstehen können oder die Woche als 1000 Jahresabschnitte. Und nach 6000 Jahren seit der Erschaffung Adams kommt dann logischerweise das Sabbatjahrtausend, und die Bibel beschreibt uns dieses Sabbatjahrtausend in Offenbarung 20, 1000 Jahre Friedensreich, die ganze Erde wird sein wie der Garten Eden, der Teufel gebunden, Israel wird erneuert sein, wird wahrlich ein Priestervolk sein. Dann haben wir im vierten Teil über Passa gesprochen. Sabbat, das ist ja sozusagen nur so vorgeschaltet. Dies sind die Feste des Herrn, und dann wird erst der Sabbat erwähnt. Aber wir haben beachtet, dass manche Ausleger sagen, das steht nur deswegen da, nicht weil es ein eigenes Fest ist, sondern weil es bedeutet, dass der Sabbat immer zu halten ist, auch während der Festtage. Wenn also mitten im Fest der ungesäuerten Brote ist ja eine Woche lang ein Sabbat kommt, dann ist da auch Sabbat, der fällt deswegen nie aus. Na, also wir haben es ja auch so ähnlich, ich glaube dieses Jahr an Weihnachten, kann man jetzt nicht mit biblischen Festen in dem Sinn vergleichen, ist klar, aber jetzt Weihnachten, da ist ja glaube ich ein Tag, auch der Sonntag, der zweite, ne? Der fällt ja deswegen nicht aus. Es ist zwar der zweite Weihnachtstag, aber es ist trotzdem ein Sonntag. So, okay, und das ist damit gemeint. Aber was ist jetzt Passa? Also das erste große, meistgenannte Schrift im Alten Bund, es ist das Fest des Aufbruchs in die Freiheit. Das hat zu tun mit dem Auszug aus Ägypten, aus Mitzrayim, aus der Knechtschaft. Und wir haben auch hier die Erfüllung in Christus, denn aus dem geistlichen Land der Finsternis und der Knechtschaft und der Sklaverei, der Herrschaft der Sünde und des Todes. Mitzrayim hat etwas mit dem Doppel zu tun. Tod und Sünde, Finsternis. Ja, ist natürlich durch Christus geschehen, denn unser Passa ist geschlachtet. Wir sind nicht aus Ägypten befreit, sondern wir sind befreit aus dem alten Wesen, aus der alten Welt, hineingeboren in die Lichteswelt. Freiheit. Dann haben wir letzten Mittwoch betrachtet das Fest der ungesäuerten Brote, diese eine Woche, und das Fest der Erstlingsgabe, fängt schon an, schwieriger zu werden. Ich habe es in meinen Eingangsworten gesagt. Das ist das Fest des neuen Lebens ohne Sünde, der Sauerteig. Es soll eigentlich in der Vorschattung erinnern, dass die Israeliten so schnell nach der Tod des Erstgeburtes, sie waren ja nicht betroffen, weil sie das Passa-Opfer hatten, und mit dem Blut des Lammes für jede Familie ihre Türpfosten bestrichen haben. Und da ging der Engel vorbei. Aber in jedem ägyptischen Haus gab es Tote. Einen Toten, Erstgeborene. Und dann trieben die Ägypter sie hinaus. Erst wollte der Pharao sie ja nie richtig ziehen lassen. Dann trieben sie hinaus, gaben ihnen sogar noch Gold und Silber. Bloß weg, wir sind alle des Todes, wenn ihr nicht geht. Euer Gott ist wahrhaft der Gott der Götter. Und da konnten sie das Brot nicht mehr säuern und mussten es ungesäuert mitnehmen. Und daran soll dieses Fest, das eine Woche lang von Passa an gefeiert wird, erinnern. In Eile. Es ist interessant, dass Gott, der die Feste anordnet, biblische Geschichte, Heilsgeschichte, Berufungsgeschichte, Erwählungsgeschichte festmacht an Traditionen, die er einführt. Warum feiern wir das Fest der ungesäuerten Brote fragt klein Josua seinen Papa in Israel. Na Bub, da hat Gott uns aus Israel herausgeführt. Und er will jeden Einzelnen nochmal aus Israel herausführen. Also das ist eine, man mag darüber schmunzeln, aber es ist eine tiefe Pädagogik, wie tiefste geistliche Wahrheiten von Kindesbeinen an in die Seele gesenkt werden. Was dann nachher wirklich lebt und lebendig wird, das ist auch ein Stück weit in der eigenen Verantwortung. Aber wie viele haben mir noch gesagt, weißt du, ich habe eine fromme Oma gehabt, aber es ging alles verschütt. Aber als dann so richtig bergab ging in meinem Leben, ganz unten, da musste ich daran wieder denken. Oder wie viele haben alles vergessen, aber irgendwann wird der Konfirmationsspruch nochmal ganz groß und wichtig. Sogar Leute erlebt, die gesagt haben, das ist mein Taufspruch, also wo sie als Kleinkind, als Säugling getauft wurden. Ja, es ist gut, das Wort, die biblischen Geschichten zu erzählen. Ganz anders, wie mir mal jemand sagte, das war für mich shocking. Ach, in der Kinderstunde immer diese ollen biblischen Geschichten. So langweilig, die kennt doch jeder. Das ist das Wichtigste. Hallo! Die Kinderseelen sind uns anvertraut, um ihnen den Herrn nahe zu bringen. Erzählt, lebendig, man muss es ja nicht darstellen wie so eine Schlaftablette oder wie mancher schlecht pädagogisch orientierte Lehrer seinen Unterricht macht. Das kann man ein bisschen mit Pep machen. Ich habe meinen Kindern alle Geschichten erzählt und die habe ich natürlich, ich meine, da kamen auch Dinge vor, die gab es so in der Bibel nicht direkt, ja. Aber erzählt, sprecht davon. Ungesäuerte Brote. Und dann am ersten Sonntag nach dem Sabbat, nach Pesach, nach Karfreitag, sage ich jetzt mal, das Fest der Erstlingsgabe. Die ersten Früchte, die ersten geernteten Getreideähren werden dem Herrn geweiht, extra von einem abgegrenzten Bereich, einem geheiligten Bereich mit einer goldenen Sichel geerntet, zusammengefasst, zubereitet, gemahlen und dann vor Gott geschwungen, Gott gebracht. Du schenkst Fruchtbarkeit, du erhältst uns, du ernährst uns. Und diese paar Körnchen, die wir jetzt bringen, die sollen zum Ausdruck bringen, bevor wir überhaupt anfangen zu ernten, vorher durfte gar niemand ernten, wollen wir dir Dank sagen und wollen wir dir das Fest des Erstlings, der Erstlinge feiern. Und am Sonntag, am ersten Tag nach dem Sabbat, so ist die Festordnung Israels, war das Fest der Erstlingsgabe, da ist der Erstling Jesus auferstanden. Wir werden da noch drauf eingehen und haben ja schon gesprochen. Paulus sagt, fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Haltet Festfeier nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Und jetzt kommt das Omerzählen. Omerzählen, das ist eine seltsame Vorschrift. Das hat was mit Countdown zu tun. 10, 9, 8. Ja? Und man merkt schon, wenn es einem wichtig ist, wenn es einem nicht egal ist, was bei 0 passiert, dann ist man immer mehr in Spannung. Ja? Dieses Countdown-Zählen versetzt einen in eine Spannung, bringt Fokussierung, steigert die Konzentration auf das man wartet, ja. Ganz bekannt natürlich bei den Raketenstarts. 10, 9, 8. Ich wollte nur zeigen, dass ich es auch Englisch sagen kann. Ja. Hätte auch 10, 9, 8 sagen können. Ja. Also das ist, und das Countdown zählt. Jetzt wann fangen die an zu zählen? Sie fangen an zu zählen am Tag nach der Erstlingsgabe. Also, wir werden das gleich noch lesen. Und sie zählen 7 volle Wochen und einen weiteren Tag. Und an dem 50. Tag, da ist dann was Besonderes. Also, die zählen zwar jetzt nicht 50, 49, 48, 47, sondern Oma 1, Oma 2, also sie zählen nach oben, aber es geht auf den 50. Und was ist am 50.? Schavuot, Pfingsten. Dahin zählen sie. Jetzt, was ist dieses Zählen, Sefirat HaOmer, das Omerzählen? Omer heißt die Garbe Omer ist aber auch eine Maßeinheit. Ich weiß nicht, ob unser deutsches Wort Eimer damit etymologisch irgendwie zusammenhängt. Bring mal einen Omer her, ja? Bring mal einen Omer Wasser her. Also weiß ich nicht, aber klingt so ein bisschen ähnlich, ja? Ist auch eine Maßeinheit. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie groß es ist, ob das im Eimer entspricht oder auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Es ist die innere Vorbereitung für Schavuot. Also Gott befreit das Volk aus Ägypten. Aber das sind Sklavenvolk. Also die Rabbinen sagen, die sind also auch sittlich und geistig auf den Hund gekommen. Also das ist ziemlich nach unten gegangen. In dieser Zeit der Sklaverei, der Unterdrückung, da war natürlich nichts groß mit Bildung und allem Möglichen. Ja? Und bei Pesach wurden sie körperlich befreit. Aber sie mussten 50 Tage sozusagen bereit gemacht werden und auch schon vorbereitet werden, um jetzt die geistige Befreiung durch die Gabe des Wortes Gottes zu erhalten. Denn an Shavuot, am 50. Tag, schloss der Herr nicht nur den Bund, den Ehebund mit seinem Volk, sondern er gab sein göttliches Wort durch Mose in der Hand eines Mittlers. Und da mussten sie Countdown zählen, das Wort annehmen. Nun, warum wird das jedes Jahr gefeiert? Göttliche Pädagogik. Jedes Jahr soll jeder Jude neu zählen und neu empfangen. Es ist also nicht nur einfach, ach, da war ja mal was, naja, stimmt, gut, dass ich es mal weiß, ich gehöre auch zu diesem Volk, sondern die Erinnerung geschieht immer in der Weise, das geschieht auch und geschah und geschieht auch für mich heute. Auch ich will das Wort annehmen. Auch ich will im Bund Gottes stehen. Auch mich hat der Herr befreit, nicht um zu leben, wie ich leben will, sondern um Gott zu dienen, zu ihm zu gehören. Ich bin ein Erwählter. Midrasch. Eine Stelle im Midrasch sagt, erst als alle Mitglieder des jüdischen Volkes einander auf eine verträgliche Weise akzeptieren konnten, wurde die Tora am Sinai überreicht. Also es war auch, naja, also ich kann das jetzt nur andeuten um der Zeit willen. Sagen wir mal so, wenn Sie jetzt Riesenkrach untereinander hätten, dann kann das Wort des Herrn nicht so die Herzen bewegen. Wo Shalom ist, Frieden, Gemeinschaft, man redet miteinander. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, das ist ja was anderes. Ja? Eine gute Freundschaft hält auch aus, dass man die Dinge unterschiedlich sieht. Das macht es ja auch erst interessant, wenn alle alles gleich sind, ist ja langweilig. Ne? Und aber wenn wir auf das eine ausgerichtet sind, auch wenn wir unterschiedlich sind und zum Teil unterschiedlicher Meinung, dann ist es ein anderes Hören und ein anderes Wirksamwerden des Wortes. Also Omer zählen hat es auch mit Zubereitung, der Ausrichtung hin zu Gott und der Bereinigung untereinander zu tun. Ich empfange dieses heilige Wort besonders. Ja, also es ist ein schwaches, aber es ist ein kleines Bild. Sie kriegen das Bundesverdienstkreuz. Das ist nichts, ein Stück Blech im Vergleich gegenüber dem Wort Gottes. Aber es ist ja eine besondere Ehrung. Es geht ja nicht um das Blech, sondern um die Würdigung, die damit verbunden ist. Hallo, da wären Sie doch auch nicht ungewaschen mit Ihren öligen Händen vom letzten Ölwechsel dahin stolpern, mit Löchern in den Socken und was weiß ich was alles. Grüß dich, Bundi, zum Walter Steinmeier, hau das Ding her, ich habe noch andere Termine. Sondern da gehört auch eine gewisse Würde und Vorbereitung dazu, ja. Nun, da geht es natürlich viel um Äußerlichkeiten. Hier ist vor allem die innere, weg vom Alten, gelöst, bereit, das Neue zu empfangen. Und da merkt man schon, das braucht man ja auch immer wieder. Brauchen wir auch immer wieder. Allein, wenn man hier zu der Versammlung kommt, geht, sollte man in den Bewusstsein kommen, ich empfange jetzt einen Schatz. Und die Wortkraft hängt von der inneren Geschlossenheit der Gemeinde ab. Ich merke sehr wohl, wenn ich predige ob die Gemeinschaft, die vor mir sitzt, das Wort annimmt oder ob Blockaden da sind. Das kann auch manchmal an mir liegen, aber es gibt enorme Unterschiede und das weiß jeder, der verkündigt. Das Wort hat es ja auch damit zu tun, den Christus anzunehmen. Also ich lese uns nochmal diesen Wochenabschnitt. Emor va ikra, so nennt man den im Hebräischen. Ihr sollt euch aber zählen von dem Tag nach dem Schabbat. Das ist der Tag der Erstlingsgabe, der Tag nach dem Schabbat, das ist also der Auferstehungssonntag. Von dem Tag, da ihr die Gabe der Schwingungen, Gerstenernte, heilige Körner sozusagen, die Ersternte, sollt ihr zählen, 7 volle Wochen, mathematisch begabt können wir errechnen, das sind 49 Tage, 7 volle Wochen sollen es sein, bis zum Tag nach dem 7. Schabbat. 49 plus 1 gibt 50. Und da ist dann ein besonderes Fest im Ewigen und ist ein neues Opfer darzubringen. Da ist dann eben Shavuot, der Countdown ist zum Ziel gekommen. Also wichtig ist auch die Individualität. Das Omerzählen zeigt die Freundlichkeit Gottes. Also die bringen da verschiedene Dinge im Judentum damit in Verbindung. Sie sagen, Gott gab jeden Tag einen Omer Manna. Vergleiche ich mit meinem Eimer gar nicht so daneben. Vielleicht hätte ich ein bisschen größeren Eimer gekriegt, weiß ich nicht, ob Gott da so wäre. Kann ich mir gut vorstellen. Also es heißt jedenfalls, der viel gesammelt hat, hatte nicht mehr als der wenig gesammelt. Es war für alle richtig. Jeden Tag hat Gott ein Omer gegeben. Und jetzt verlangt Gott nach 50 Tagen ein Omer als Opfer. Also er gibt ja 100.000-fach jeden Tag ein Omer in der Wüste. Jeder. Und ein Omer will er nur zurück. Also das ist schon mal die Art Gottes. Er segnet überreich. Und er sagt, zum Zeichen deiner Dankbarkeit brauchst du mir nicht irgendwelche Massen bringen, mir reicht ein Symbol. Nur einmal im Jahr. Und es gab immer diese Vorbereitung. Und es gibt auch heute immer die Vorbereitung, wenn in der Synagoge, die dann eben auch entsprechend geschmückt wird, an Shavuot, als wäre sie der Sinai. Es gibt immer diese innere Vorbereitung der Reinigung, der Heiligkeit, der Heiligung auf den Wortempfang. Jeder soll empfangen, jeder soll zählen. Sonst bei den Festen gibt ja andere Zählungen, die angeordnet sind. Das machte der Sanhedrin. Das hat also sozusagen das oberste Gremium gezählt. Ja, gab ja auch Unterschiede und so. Essenische Zählung, sadduzäische Zählung, pharisäische Zählung. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Aber beim Omerzählen heißt, jeder zählt. Jeder zählt, weil jeder zählt. Verstehen Sie das? Jeder soll äußerlich zählen, weil jeder bei Gott zählt. Und jeder Tag zählt. Und jeder Name zählt. Gott ist kein Gott der Massenproduktion. Gott ist kein Gott, der Individualität über den Haufen fährt, wie eine Planierraupe. Es zählt nur das Volksganze, Punkt aus, Ende. Was interessieren mich die Einzelnen? Nein. Jeder Einzelne zählt. Und jeder Einzelne ist Gott wichtig. Und jeder Einzelne soll die Gebote an Shavuot neu empfangen. Und zwar nicht als eine Last, sondern als Geschenk. Gott würdigt mich als Gegenüber. Gott spricht mit mir. Gott gibt mir eine Lebensordnung. Gott will Beziehung zu mir. Gott will Gemeinschaft. Dass nachher klar wird, dass sie nicht kompatibel sind, trotz guter Gebote mit Gott, weil sie im alten Wesen sind. Das ist was anderes. Dann hat der Paulus ja das Gesetz. Ist schon gut, aber es überführt eben von Sünde, weil jeder, der aufrichtig so leben möchte, stellt fest, so bin ich nicht. Ich habe ein Problem. Sagt der Herr, das Problem kenne ich und das löse ich. Deswegen dann der Erfüllungsebene, die Befreiung von der alten Knechtschaft und die Hineinführung in das Gesetz des Geistes des Christus. Also jeder zählt, auch jedes Gebot zählt, die Juden beten, gepriesen seist du Herr, unser Gott, König des Universums, der uns geheiligt hat mit seinen Geboten und uns geboten hat, Omer zu zählen, der uns begnadet hat mit seinem Wort. So wird es verstanden, nicht als Knechtschaft. Manche ergänzen die Bitte um den baldigen Bau des Tempels. Also wir reden jetzt von heute, von der Zeit nach der Zerstörung des zweiten Tempels. Da beten manche noch dazu, der Barmherzige bringe den Tempeldienst an seine Stätte zurück, noch in unseren Tagen. Amen, Selah. Also wir schließen das Omerzählen ab und sagen, auch wir sollten das Wort geheiligt und gereinigt empfangen. Und wie beschämend ist es da manchmal in den Versammlungen. Ich bin ja kein Freund von Steifheit und von lauter äußere Vorschriften und so. Aber ein Mindestmaß an Respekt für die Glaubenden, die vor Gott erscheinen, in besonderer Weise. Natürlich ist der Herr bei mir auch zu Hause im Wohnzimmer. Und bei Ihnen auch, ist ja klar. Aber es ist trotzdem eine heilige Versammlung. Und kein Spaßtreff. Ein geistlicher Vater hat gesagt, wir können nicht nachdenklich genug in unsere Bibelstunden gehen. Paulus sagt, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen voll erretten zu vermag. Das war nicht Paulus, das war Jakobus. Jakobus 1, Vers 1. Jetzt kommen wir zu Schavuot und damit auch zu Pfingsten des neuen Bundes. Also es wird gezählt und dann gibt's wieder ein Opfer. Und ich habe schon gesagt, an Schavuot, Pfingsten heißt übrigens, ist einfach so ein abgeleitetes Wort aus dem griechischen Text, Pentekoste, heißt der 50. Also das ist für einen Juden klar, was gemeint ist. Ne? Der 50. Das ist, wenn wir sagen, die Nummer 1 im Kabinett, im Bundeskabinett, ist auch klar, ist der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin. Ja? Und das ist noch viel mehr klar, der 50. das ist ein stehender Begriff, das ist Schavuot, wo die Tora am Berg Sinai gegeben wird. Die zogen von Mitzrayim aus, erlebten die Fürsorge Gottes und am 50. Tag war Mose oben am Berg und empfing die Tora. Ja? Und jetzt an diesem 50. Tag, da wird eben auch das Fest der Erstlinge gefeiert. Das hängt mit der Weizenernte zusammen. Passa mit der Gerstenernte, das ist früher reif. Da ist das Fest des Erstlings. Jesus, der Christus ist. Und 50 Tage später ist das Fest der Erstlinge. Es ist ein Erntedankfest, aber es ist eben auch ein Freudenfest. Man dankt Gott für die Ernte, in dem Fall für Weizen. Und die Gersteernte ist ja jetzt auch gelaufen, diese 50 Tage. Mit dem Tag der Erstlingsgarbe wurden ja die ersten Gerstengarben geschnitten an diesem abgegrenzten, geheiligten Eck mit der goldenen Sichel und wurden dann am Tag der Erstlingsgarbe, es wurde eigentlich einen Tag vorher geschnitten, gemahlen und so weiter und dann dargebracht. So, und dann lief ja die Gerstenernte, ja. Und jetzt, 50 Tage später, beginnt sozusagen die Weizenernte. Das wird genannt auch das Fest der Erstlinge. Und dieses Fest der Erstlinge beginnt ebenfalls mit einem Opfer, ist ebenfalls eine Art Erntedankfest, aber eben auch, weil mit diesem Tag das Geben der Tora, des Gesetzes am Sinai verbunden ist, ein Freudenfest. Mit Shavuot oder Schwot werden die Frühlingsfeste abgeschlossen. Es wird Exodus 19 und 20 gelesen. Ich habe schon gesagt, die Synagoge wird geschmückt. Sie symbolisiert an dem Tag den Sinai. Also das, was da am 50. Tag, der Berg rauchte und Gott stieg herab und Feuer brannte bis ins Herz des Himmels und das Wort kam, das wird dort eben versucht, in Erinnerung zu rufen durch entsprechende Darstellungen. Die 10 Gebote, die 10 Worte stehen im Mittelpunkt der Tora-Lesung. Während der Lesung steht die ganze Gemeinde. So schlecht ist es gar nicht in der katholischen Kirche, wenn sie sagen, Wort des lebendigen Gottes und aufstehen. Wort des Lebens. Jetzt kommt nicht mein Gedanke, jetzt kommt nicht irgendwas, Wort des lebendigen Gottes. Also ich stehe auf. Vorher gibt es einen speziellen Segen, Shechechianu. Das muss man ja auch mal vor Augen stellen. Mit ihm wird um die Erlaubnis gebeten, überhaupt mit der Tora-Lesung zu beginnen. Spüren Sie die Ehrfurcht vor dem Wort? Ich habe jetzt mit der Tora-Rolle, die ja rein, die aus dem Tora-Schrein geholt, was Heiliges, was Göttliches, durch das Gott spricht, durch das Gott gegenwärtig ist in meiner Hand. Eine tiefe Ehrfurcht vor der Offenbarung Gottes in seinem Wort. Gemeint ist natürlich Gott selber. Aber er ist eben gegenwärtig im Wort. Ich sagte mal einer, also die Juden, die hüten ja ihre Tora-Rollen und das Größte, was, oder mit das Größte ist, wenn einer dem Märtyrertod stirbt bei einem Pogrom, dann springen manchmal fromme Juden, Rabbin noch rein und der Rabbi noch rein und versucht unter Lebensgefahr oder unter Aufgabe seines Lebens die Tora-Rollen zu retten. Und sie vor dem, weil die Synagoge angezündet wurde, und mit seinem Leib zu schützen und zu bedecken. Lieber sterbe ich. Das Wort Gottes. Wenn wir so viel Respekt, Ehrfurcht und Verlangen hätten nach der göttlichen Offenbarungsurkunde, sähe es in unserem Leben anders aus. Muss ich auch noch lesen. Geschenk, Gott spricht. Kapier ich nicht. Ja, lies nochmal. Kapier ich immer nicht. Lies nochmal. Kapier ich nicht. Lies nochmal. Vielleicht dauert es 50 Jahre. Du hast es mit göttlichen Dingen zu tun. Du blickst in die unsichtbare Welt, in die Welt Gottes, in die Pläne und Gedanken Gottes. Also, Pesach ist die Befreiung physisch. Shavuot hat es mit der geistig-geistlichen Befreiung. Die Tora wird gelesen. Nach der Überlieferung ist übrigens David an Shavuot geboren und gestorben. Und das Buch Ruth wird dann auch gelesen. Es hat es ja besonders auch mit den Ernten zu tun. Und traditionell wird Milch getrunken. Süße, milchige Speisen, Eierkuchen mit Quark, Käsekuchen, Honig. Dein Wort ist süß, ist lieblich. Ich darf dich essen. Dein Wort ist mir zur Speise geworden. Die Tora wird auch mit Milch verglichen. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, das hat auch eine geistliche Komponente, wo das Wort, das Leben, das Licht zu Hause ist. Sie sollen es trinken wie ein begieriges, unschuldiges Kind. Und es ist Petrus, der das aufgreift und sagt, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, das Wort des Gottes, damit ihr durch sie wachset. Haben Sie mal schon so einen kleinen Stöpkes oder, naja, Stöpkes ist ja schon so viel gesagt, kleines Kind gesehen, wenn es an die Brust oder sein Fläschchen bekommt? Da haben die ja eine Saugkraft. Ist ja unglaublich, wie das, du siehst ja förmlich, wie der Pegelstand beim Fläschchen abnimmt. Ich kann mich nur an uns erinnern, und wenn es dann vorbei war, wurde das Fläschchen weggeschleudert, das taugt jetzt nichts mehr, am liebsten nochmal nachfüllen. Begierig, nicht, oh, jetzt muss ich auch noch Bibel lesen. Nun, die neutestamentliche Erfüllung ist sehr einfach. Am Pfingsten gab es auch eine große göttliche Gabe vom Himmel. Am Pfingsten ist Gott, also am 50. an Shavuot des Jahres 32, sagen wir jetzt mal, ist auch etwas vom Himmel herabgekommen, nämlich der Geist Gottes. Und deswegen nächste Woche Shavuot Teil 2, Wort und Geist, Wort und Geist. Und beides brauchen wir, beides brauchen wir. Beides bedeutet Leben. Beides ist eine Gabe Gottes. Beides gibt Licht und Orientierung. Und beides spielt ineinander. Der Geist bindet sich ans Wort und das Wort wird nur vom Geist aufgeschlossen und verstanden. Also an Pfingsten, an Shavuot des Jahres 32, kann auch 30 oder 33 gewesen sein, kommt der Geist, das Pfingstwunder, die Ausgießung des Heiligen Geistes, kommt Gott auch herunter, diesmal in der Person des Geistes. Singuläres Zeichen, Glossolalie in der Form von fremden Sprachen. Nicht unverständlichen Sprachen, sondern fremden Sprachen. Festordnung ist Heilsordnung, prophetischer Kalender, die Sterben, Auferstehung Jesu und auch das Kommen des Geistes schon anzeigen. Also wenn wir das so mal kurz nochmal Revue passieren lassen und zusammenfassen, Pesach und das Fest der Erstlingsgabe zeigen Kreuzigung und Auferstehung des Herrn, der Erstling. Shavuot Pfingsten, das Fest der Yom Habikurim, der Erstlinge, die ersten Menschen, die Erstlinge der neuen Menschheit empfangen den Geist Gottes, den Heiligen Geist und das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Das sind die Frühlingsfeste. Wir werden ja, so Gott will, nächstes Jahr in die Herbstfeste marschieren, Yom Kippur, Slichot und Tag des Posaunenblasens und all die Dinge, jetzt habe ich es genau in der anderen Reihenfolge gesagt, wie es eigentlich abläuft, die sind ja prophetisch noch nie erfüllt. Prophetisch erfüllt ist natürlich der Erstling und die Erstlinge. Da gehören wir ja dazu. Wir sind sozusagen die Frucht von Shavuot. Paulus greift es in der Auferstehungsordnung auf, wenn er in 1. Korinther 15, Vers 22 sagt, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Jeder aber in seiner von Gott gegebenen Marschordnung. Der Erstling Christus. Und hier steht der Terminus technicus im griechischen Text für Erstlingsgabe apache. Das ist das Wort, das auch verwendet wird in der Septuaginta für die Gabe am Tag der Erstlingsgabe. Apache, der Erstling Christus, sodann die zu Christus gehören bei seiner Parousie, bei seiner Ankunft, seit Pfingsten. Parousie ist ein ganz umfassender Begriff. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Vater übergibt, seinem Gott und Vater, Sukkot. Hat mit der Errettung Israels und der Völker zu tun. Dazu kommen wir noch. Also Pesach und Shavuot sind im Grunde ein Fest. Das sehen wir auch daran, dass das Judentum eine Tradition entwickelt hat, dass an Pesach der Hausvater für die Kinder ein Stück gesäuertes, oder ein Stück nicht gesäuertes, ein Stück des mittleren Brotes von diesen drei Broten, ich will das jetzt nicht genauer ausführen, versteckt und die müssen das suchen. Und wer es findet, der bekommt ein kleines Geschenk. Und die Tradition ist so, dass dieses Geschenk spätestens am 50. Tag überreicht werden muss, zu Shavuot. Und der Herr hat das auch gemacht. Er war ja das Stück versteckte Brot. Und wer ihn findet, bekommt ein Geschenk. Und am Tag der Auferstehung haben sie ihn gefunden, vielmehr er hat sie gefunden. Und was sagt er als Versprechen, was er tun wird? Am Donnerstagabend, ich bleibe mal in einer traditionellen kirchlichen Woche, am Freitag gekreuzigt, Donnerstagabend, also Freitag schon im Judentum, Essen des Pessachmahls, Verhaftung, Kreuzigung, Sabbatruhe, dann Sonntag Auferstehung. Aber am Donnerstagabend beim Sedermahl, da hält er seine Abschiedsreden, Johannes 14 bis 17, oder die Abschiedsrede. Ja, und um was geht's da unter anderem? Es ist gut, dass ich gehe, ich will euch Wohnung machen. Ich werde euch aber nicht zurücklassen als Waisen. Ich will den Vater bitten und er wird euch den Tröster senden. Und der wird und so weiter. Das Kommende verkünden, von Sünde überführen. Naja, und was ist 50 Tage nachdem sie ihn gefunden haben, geschehen? Die Gabe des Geistes. Gott hat ein Maximalgeschenk gemacht, er gibt sich selber. Mehr kann er nicht. Oder mehr geht nicht. Das Absolute im Sohn. Also ohne Shavuot wäre Pesach nur eine halbe Sache, so sagt es auch der Talmud. Ohne Israels Annahme des Jochs des himmlischen Königreichs also am Berg Sinai, Joch des himmlischen Königreichs. Wäre im Letzten die Lösung der Sklavenfessel zu Passa nur eine halbe Sache gewesen. Frei, aber nicht neu in der Gottesbeziehung, im neuen Bund. Ohne Pfingsten wäre Gottes Werk an Ostern unvollendet. Also an Schavuot kommt das Wort des Lebens, an Pfingsten der Geist des Lebens. Und Paulus greift es auch auf, wenn er in 2. Korinther 3 sagt, ihr seid ein Brief Christi geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafel, wie damals am Sinai, sondern auf fleischerne Tafel, nämlich eure Herzen. So hat uns Gott tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Jeremia hat ja schon angekündigt, ich will mein Gesetz, das Gesetz des Christus in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Jeremia 31, Vers 33. Das Wort am Sinai, das Wort an Schavuot beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, 50 Tage danach, brachte den alten Bund, den Torah-Bund. Der Herr, Pesach im Jahr 32, Kreuzung und Auferstehung und Pfingsten brachten den neuen Bund. Schavuot, das Wort, brachte das levitische Priestertum. Pfingsten, den Geist und das Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks. Und in dem Sinn erklären dann auch die Apostel, dass wir Priester sind. Ein priesterliches Geschlecht. Nicht im Sinne eines Klerus, sondern im Sinne von Gott erwählte besondere Diener des Herrn. Glieder am Leib des Christus. Johannes schreibt, empfangen diese Botschaft vom erhöhten Herrn, 90 nach Christus, mitten von heidenchristlichen Gemeinden, die durch Paulus auch zum Glauben gekommen sind und seine Mitarbeiter. Offenbarung 1, Vers 4, Johannes, den 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asia, Gnade euch und Shalom Gottes. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat, jetzt geistlich zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Geistlich verstanden, weil wir Glieder am Leib des Hohepriesters nach der Ordnung Melchisedek sind. Und Paulus spricht in Römer 15, Vers 15 davon, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient. Pfingsten brachte eine neue Priestergeneration. Der Priester steht vor Gott für Menschen und er kommt zu Menschen von Gott. Also er hat eine doppelte Mittlerfunktion. Er repräsentiert als Gesandter von Gott, Gott bei den Menschen, aber er trägt auch auf einem betenden, priesterlich opferbereiten Herzen die Menschen zu Gott. Also bei Mose wird es so schön deutlich, wie der Herr durch ihn spricht und ganz besonders gerade am Sinai, wo Mose richtig Tacheles redet. Richtig Tacheles redet. Aber dann steigt er wieder zu Gott und sagt, ach Herr, vergib ihn doch. Also du denkst, hä, ja, was gilt jetzt? Gerade hast du den noch zusammengestaucht, wie mir jemand sagte, meine zwei Auszubildenden haben heute mal wieder einen Einlauf gebraucht. Ja, manchmal brauchen die das. Ja, also er hat ihn richtig gesagt, das geht so gar nicht, was ihr da macht. Das war furchtbar, ihr habt Gott verlassen. Der euch so wie eine Amme ihren Säugling, wie eine Mutter ihr Kind, der euch so herausgetragen, gebracht mit so viel Zeichen und Wundern versorgt hat. Das Erstbeste, was ihr macht, wenn es nicht gleich so geht, wie ihr wollt, wir wollen einen Gott, den wir sehen, so ein goldenes Kalb. Und Aaron war ja auch irgendwie, also da warfen sie ihre Ohrringe ins Feuer und dieses Kalb ist hervorgegangen, als wäre das gerade so eben, ich kann eigentlich nichts dafür. Bevor ich richtig geguckt habe, war es so. Da ist Mose sehr wütend geworden, Sie können es nachlesen. Und da denkst du, also jetzt, und der Herr sagt, weißt was, ich töte die alle und mache aus dir ein neues Volk. Da hätte Mose sagen können, super. so eine richtige Mose-Dynastie, klasse. Mach nur. Beim Volk ist er hart, aber bei Gott sagt er auf keinen Fall. Auf keinen Fall, erbarm dich doch. Priester. Ein Priester kann sehr hart sein, bis der Betroffene seine Sünde bereut von Herzen. Es ist falsch, gleich weich zu werden. Es ist falsch, die Vergebung schon vorauszuschicken. Erst muss bereut werden, erst muss sich gebeugt werden, erst muss bekannt werden. Aber was der Priester im Innenverhältnis zu Gott macht, ist etwas ganz anderes. Da muss ich auch sagen, ich bin auch kein anderer. Ich habe auch einen Ägypter erschlagen, da warst du auch gnädig. Erbarm dich doch. Also levitisches Priestertum damals, jetzt ein geistliches Priestertum. In diesem Sinn sollen wir besondere Gemeinschaft mit Gott haben, damit wir sein Sprachrohr sein können, damit er durch uns handeln kann. Wir sollten Gott geweiht leben, sonst sind wir nicht dienstfähig, gereinigt, also mit weißen Gewändern im Blut Jesu, begabt mit seinem Geist, seinen Namen künden, in seinem Auftrag handeln, durch den Heiligen Geist begabt, die Schriften zu verstehen und auszulegen und seinen Willen zu konkretisieren, Segenskanal zu sein, gesegnet, um ein Segen zu sein, erwählt, um anderen zu dienen, Mittler und Fürsprecher vor Gott, und dann bringt Gott den Menschen. Und das natürlich jetzt evangeliumsgemäß. Wir verkünden ja nicht das Gesetz vom Sinai, sondern die Erfüllung in Christus. Aber stehen wir überhaupt priesterlich vor Gott für Menschen? Verkünden wir Menschen den Willen Gottes, auch wenn es manchmal wehtut? Wie oft habe ich das schon erlebt, dass Leute denken, jetzt kriegen sie irgendwas Weichgespültes, das ihr Leben dann rechtfertigt. Es kann sein, Gott ist gnädig und barmherzig, aber manchmal muss man sagen, so geht's nicht. So geht's nicht. Das ist auch Liebe. Oder sagt Gott immer alles okay bei dir, bei mir? Liebe kann manchmal auch deutlich werden. Auch das ist von Gott her Menschen begegnen. Aber natürlich, die Hauptbotschaft ist keine Drohbotschaft oder überhaupt keine Drohbotschaft, sondern ein Evangelium der Gnade, der Barmherzigkeit, ein Evangelium, eine Wohlkunde. Aber Priester sollten wir sein. Und wir sollten als Priester alles Gott bringen. Ich will schließen, indem ich erzähle, was ich mal vor Jahren gelesen habe. Hat ein Schweizer Pfarrer mal erzählt, ein dreijähriges Kind wurde ein Opfer eines Verbrechens. Ich weiß, hat es der Mörder selber erzählt oder wie man da eigentlich draufkam oder gab es eine Aufzeichnung vielleicht von der Kamera oder so. Jedenfalls hat das Kind zu seinem Mörder gesagt, ich sag alles Gott, was du tust. Ich sag alles Gott, was du tust. Und das glaube ich, dass er das getan hat. Denn die Engel von diesem Kleinen sehen alle Zeit das Angesicht des Herrn. Ich sag alles Gott. Und das sollten wir auch tun, aber nicht um Rachegedanken Raum zu geben, sondern um priesterlich einzustehen. Positiv für Menschen, Familie, Gemeinde, Regierung, Israel, Verfolgte. Und den einen, den Gott ihnen jetzt gerade ins Herz legt. Den einen. Haben Sie ihn? Sind Sie sein Priester? Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in das Herz eines Priesters, in die Gedanken eines Priesters, in dein priesterliches Herz, in dein priesterliches Wesen, in dein Einstehen, deine Liebe, dein Brennen, aber auch, wo es in Liebe sein muss, deine Konsequenz, dein Standing, dein nicht so leicht einknicken. Danke, dass wir selber in diesem Programm stehen dürfen, das du mit uns hast. Und dass wir als Glieder an deinem Leib, als neue Priestergeneration dir priesterlich dienen dürfen, zu dir gehören dürfen, dass du uns geadelt hast durch dein Wort und durch die Gabe deines Geistes, dass du durch diesen Geist in uns wohnst und wir in dir sein dürfen. Was für ein Geschenk, was für eine Liebe. Amen.